Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Zurück aus der Sommerpause mit Schwung und einem altbekannten Rennsieger. Max Verstappen gewinnt in Spa. Alles wie gehabt, möchte man meinen. Er feiert im Champagnerregen fast schon weltmeisterlich. Und damit freuen wir uns, zurück zu sein mit dem AVD Motor- und Sportmagazin. Wir werden natürlich auf die Formel 1 blicken, wie gehabt, mit Kai Wendlinger, dem ehemaligen Formel 1-Fahrer, der heute unser Gast ist. Freue mich sehr. Und Christian, Formel 1, klar, großes Thema, aber du bringst frische Impressionen von der DTM.
Ja, also auch für mich ist die Sommerpause endlich vorbei. Ich war am Nürburgring bei der DTM und ich habe mir natürlich auch das Rennen in Spa sehr genau angeschaut. Also ich bin froh, dass wieder was los ist, denn Motorsport ist nun mal mein Leben.
Na, das ist doch toll und unsere Zuschauer leben das auch und fiebern das auch so gerne mit Formel 1. Also, ja, sage ich mal, jetzt geht's in die heiße Phase und gleichzeitig muss man erkennen, der Red Bull von Max Verstappen, Karl, fährt der in der anderen Liga?
Naja, dominanter, glaube ich, geht nicht, wie jetzt das, wo an dem Wochenende in Spa, speziell der Red Bull, den Max Verstappen fährt. Also Max mit seiner fahrerischen herausragenden Leistung und Schnelligkeit und das Auto dazu, also es war eigentlich ein unschlagbares Duo da oben.
Christian, selten so eine Dominanz erlebt, wie erging es dir?
Also so ganz so selten ist es nicht, das passiert schon hin und wieder. Aber die Dominanz, die da zu sehen war, ist einfach ein bisschen too much. Also es ist einfach zu viel. Denn ein Verstappen ist, da hat der Karl völlig recht, ein überragender Pilot, der ist wirklich ganz extra klasse, fertig. Aber dass der die anderen wie Idioten ausschauen lässt, das finde ich ein bisschen viel. Heißt also, dass der Abstand des Autos zu den anderen ein bisschen arg groß ist. Und das ist halt schade, weil wir haben eigentlich lieber Wettbewerb. Wir würden gerne haben, dass er kämpfen muss und dass er Rad an Rad mit dem Leclerc bis zur letzten Runde kämpft. Würde mir besser gefallen.
Ja, wir diskutieren das natürlich noch, woran das auch liegen kann. Es erinnert ja ein bisschen an den Ritt von Michael Schumacher 1995 von Platz 16 ganz nach vorne ins Spa. Also für Max Verstappen ging es von Platz 14 bis ganz nach vorne. Und hier sind nochmal die Highlights des Rennens von Spa.
Beim großen Preis von Belgien in Spa startete keiner der 20 Piloten von der Position, für die er sich eigentlich qualifiziert hatte. Grund waren Rückversetzungen gegen 8 Piloten, darunter auch Max Verstappen, der nur von Platz 14 startete. Polesetter Carlos Sainz im Ferrari konnte Platz 1 behaupten, während Sergio Perez im Red Bull den Start vermasselte. Fernando Alonso im Alpine und beide Mercedes schoben sich direkt am Mexikaner vorbei. Im Duell zwischen Alonso und Hamilton ging es dann direkt zur Sache. Der Mercedes-Pilot ging in den Angriff, zog am Spanier vorbei, doch ließ diesem nicht genug Platz. Die Kollision unvermeidbar. Hamilton schoss sich so selbst ins Aus und musste seinen Boliden abstellen. Weltmeister Verstappen konnte währenddessen schon auf den 9. Platz vorrücken, bevor eine Safety-Car-Phase, ausgelöst durch einen Dreher von Williams-Pilot Latifi, der den Alfa Romeo von Bottas ins Aus beförderte, weiter in die Karten spielte. Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste in Runde 4 dann auch noch einen ungeplanten Stopp einlegen, während Verstappen seine Aufholjagd weiterführte und schon in der 6. Rennrunde den 5. Platz von Sebastian Vettel eroberte. Nach nur 12 Runden übernahm Verstappen dann erstmals die Führung und setzte sich also nach nur einem Viertel der Renndistanz an die Spitze. Das restliche Renngeschehen kontrollierte Max Verstappen dann im Stile eines Weltmeisters nach Belieben und holte sich den Sieg in Spa vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Carlos Sainz im Ferrari. Eine Machtdemonstration von Red Bull in Belgien. Der Rennstall steht durch den Doppelsieg jetzt auch in der Gesamtfahrerwertung auf Platz 1 und 2.
Also, das ist sehr deutlich und mittlerweile eben nicht mehr Leclerc, der stärkste Verfolger, sondern der Teamkollege von Max Verstappen. Also, da wollen wir doch mal wissen, wie viel Spannung noch drin ist in dieser zweiten Saisonhälfte. Starten aber erstmal ganz vorne, denn in der ersten Runde war ja schon mächtig Chaos. Christian, diese Kollision zwischen Hamilton und Alonso, war Hamilton da gänzlich selbst schuld?
Ja, natürlich. Er hat den Überholvorgang gemacht und hat sich hinterher hingestellt und hat gesagt, ja, der war im toten Winkel, den konnte ich nicht sehen. Ja, sag mal, geht's noch? Der sieht den, überholt ihn, fährt ihm vors Auto und sagt, den konnte ich gar nicht sehen. Also das Kurzzeitgedächtnis hat entweder gelitten oder er bringt es einfach nicht übers Herz zu sagen, es war saublöd, weil das war es einfach.
Wobei er im Nachgang dann schon seinen Fehler auch zugegeben hat. Ja, genau, dann kam die Einsicht. Aber da wollte er zu viel, hat Alonso quasi überhaupt keinen Platz gelassen.
Genau, war kein Platz mehr für Alonso. Wollte er zu viel, vielleicht einfach, ja, jetzt sind wir in einer guten Position. Nach dem Überholmanöver schon auf Platz 2 ist halt die Versuchung groß, dieses Manöver zu starten, aber da war nicht Platz genug und ja, sein Rennen war dadurch beendet.
Und für Mercedes schon wieder ein Rückschlag dadurch, oder eigentlich wollten sie ja aus der Sommerpause kommen und hatten so das Gefühl, jetzt angreifen und irgendwie vielleicht auf Augenhöhe kommen, funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht nur bei Mercedes nicht, das funktioniert bei niemandem außer bei Red Bull. Jetzt mal ganz, ganz nüchtern betrachtet, Mercedes war schon ziemlich schlecht, weil die Abstände halt sehr groß waren. Die Frage ist, ist das jetzt wieder irgendwas Aerotechnisches oder irgend sowas? Oder vielleicht war es eigentlich nur ein bisschen die kühle Witterungssituation. Das Auto braucht einfach ein bisschen mehr Temperatur, dass die Reifen richtig anfangen zu arbeiten. Da spielen wahrscheinlich solche Komponenten auch mit. Aber bei Mercedes ist, glaube ich, sagen wir so, die Grundsatzfrage steht jetzt schon im Raum. Wir müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen, wursteln wir mit diesem Konzept weiter oder bauen wir was ganz anderes fürs nächste Jahr?
Ja, eben. Und ich frage mich auch, müsste man sich nicht auch schon längst an das Auto mittlerweile zu diesem Zeitpunkt der Saison gewöhnt haben, in dem Sinne, dass man sagt, es ist eine Verbesserung zu sehen?
Ich glaube, in Spa das Problem war Freitag, Samstag die kalten Temperaturen. Mercedes scheint durch große Probleme zu haben, die Reifen in das Arbeitsfenster zu bekommen. Deswegen war vielleicht auch heute, wo es wärmer war, der Abstand von Mercedes zu Ferrari ein bisschen kleiner, zu Red Bull nicht, aber zu Ferrari, weil man gesehen hat, zum Schluss, Carlos Sainz hat sich wirklich strecken müssen, um George Russell da hinter sich zu halten. Es war dann nur mehr 2 Sekunden. Also da war dann schon wieder mehr Form zu sehen von Mercedes, aber ich glaube speziell diese kalten Temperaturen, die machen ihnen groß zu schaffen, da kriegen sie den Reifen nicht zum Arbeiten. Und ein Auto, ein Rennauto, wo der Reifen nicht richtig arbeitet, also das ist ein ewiges Rutschen und ausbrechen und Reifen überfahren. Also da kommst du dann nicht auf Zeiten und auch nicht auf Performance. Wie es dann weitergeht vom Gesamtkonzept, ja, also da haben wir Ende August, ich glaube, die werden das schon langsam entscheiden müssen oder schon entschieden haben, wie es dann wirklich für das Auto für nächstes Jahr weitergeht.
Sagst du auch, Mercedes müsste eigentlich jetzt schon den Blick nach vorne richten, weil sie in dieser Saison sowieso ihre Ziele nicht mehr erreichen können.
Ja gut, ich meine, das ist völlig richtig, aber man darf natürlich nicht ganz übersehen, ein Formel-1-Team muss ja im Laufe einer Saison auch deswegen weiterentwickeln, um zu kapieren, was hat eigentlich funktioniert, respektive nicht funktioniert. Denn es wäre ja fatal, denselben Fehler ins nächstjährige Auto wieder mit einzubauen. Und die Frage, die man jetzt natürlich ganz ehrlich stellen muss, ist jetzt der Mercedes ein bisschen schlechter als der Ferrari oder ein bisschen besser? Aber wo ist der Abstand zu Red Bull zu suchen? Weil darum geht es ja. Ich meine, die haben sie mit Ferrari jetzt ein bisschen auf Pari. Da hat der Mercedes schon gut nachgelegt, da muss man ganz klar sagen. Also, die haben schon sich unglaublich verbessert. Nur es hilft halt überhaupt nichts, solange der Verstappen, was hat er vorher schon gehabt, 25 Sekunden Vorsprung hat. Ja.
Und das noch von Platz 14 gestartet. Diese Dominanz, die der eben jetzt da gerade an den Tag legt, ist ja fast schon beängstigend. Und man muss die Frage stellen, woher kommt das? Lässt sich das beantworten?
Ich kann es nicht beantworten. Man hat immer gehört, natürlich Adrian Newey hat ein Auto konzipiert, also der Chefdesigner, technischer Leiter von Red Bull, mit sehr viel Downforce im Unterboden. Dadurch können sie wenig Flügel fahren, haben auch wenig Luftwiderstand, sind auf den Geraden schnellen. Und das passt natürlich auf eine Strecke für Spa extrem gut. Ja, da gibt es noch andere Strecken, wo man vielleicht wieder mehr auf den mechanischen Grip gehen muss. Ich erinnere mich an das Red Bull-Rennen, da wo Verstappen am Samstag sehr, sehr schnell, hat das Qualifikationsrennen gewonnen, hat sich dann aber am Sonntag gegen die Ferraris schwer getan, weil die Traktion, also der Grip aus den langsamen Kurven heraus, nicht so gepasst hat. Und ich glaube einfach, das Konzept des Autos mit der Strecke Spa und Verstappen im Auto, das hat einfach schon vielleicht noch mal diesen extra Unterschied gemacht.
Okay, das würde ja Hoffnung machen im Sinne einer WM-Spannung, wenn man sagt, okay, das war jetzt einfach eine Rennstrecke, die dem Red Bull oder dem Auto von Max Verstappen extrem liegt. Glaubst du das oder befürchtest du eher eine Langeweile?
Ja gut, also ganz ehrlich, ein Grand Prix ist nie langweilig. Auch wenn immer dasselbe gewinnt, es ist immer noch genug los und genügend Dinge, die passieren, die einen Motorsportfan begeistern können. Aber ich habe es gerade vorhin schon gesagt, mir wäre natürlich lieber, wenn die ein bisschen auf Augenhöhe fahren würden, auch um den Sieg. Ein Leclerc ist allemal vom fahrerischen Talent her in der Lage, einem Verstappen Paroli zu bieten. Und deswegen würde mir persönlich das schon viel besser schmecken. Ist es jetzt die Gefahr, dass das so weitergeht dieses Jahr? Logisch, klar. Ich glaube, daran müssen wir uns jetzt gewöhnen für den Rest der Saison. Nicht ganz so dominant, da gebe ich dem Karl durchaus recht. In Spa hat es halt besonders gut gepasst, sehr schnell. Und da ist dieses, man nennt das Lift-Over-Drag, also das ist das Verhältnis zwischen Luftwiderstand, Drag, auf den Abtrieb, Lift, also negativen Lift, das nach unten drückt. Ja. Und dieses Verhältnis ist bei Red Bull offensichtlich deutlich besser als bei allen anderen. Und das ist natürlich auf so einer Strecke wie Spa, kommt das besser zur Geltung als auf anderen. Also in Monza haben wir jetzt wieder ein bisschen eine andere Konstellation. In Zandvoort nächstes Wochenende ist wieder ganz anders. Da wird es vielleicht enger werden, aber ganz grundsätzlich wird sich an diesem Vorteil wenig ändern.
Ja, und dann kommt ja noch hinzu, der Red Bull ist so schnell und die anderen machen auch Fehler. Ferrari wieder, Karl, wie hast du es gesehen? Entscheidungen, die getroffen wurden, die natürlich dann wieder nicht zum Ziel geführt haben, so wie sie es vorgestellt haben.
Gut, sie hätten heute sowieso keine Chance gehabt. Aber Leclerc, habe immer gedacht, wie können die jetzt den reinholen in der Safety Car zum Reifenwechsel, ein Einzelner. Aber ich glaube, es ist der Funkspruch von Leclerc gekommen. Er hat geglaubt, sich einen Reifen kaputt gebremst zu haben. Ich glaube, das war auch ein Grund, warum sie gewechselt haben. Aber nicht nur das. Ich meine, Leclerc hat sie in Führung liegend in Le Castellet selber rausgedreht. Er hat sie gedreht in Imola. Und da muss man schon auch sagen, von Verstappen haben wir bis jetzt schon vom ersten Rennen weg keine konstante Leistung gesehen, ohne wirklich durch Fehler Punkte verschenkt zu haben. Und eins, glaube ich, auch noch, was heuer auf alle Fälle immer ein Thema ist. Es gibt ein neues Reglement in der Formel 1. Es gibt limitierte Testfahrten am Anfang der Saison. Es gibt eingeschränkte Windkanaltage, Computersimulation etc. Die das System am schnellsten verstehen oder am besten verstehen und die besten Updates bringen oder die besten oder schnellsten Updates bringen, die haben dann vielleicht auch den Unterschied wie Red Bull jetzt. Aber sowas wird sie mit der Länge, wie ein Reglement in der Formel 1 bleibt, das hat man immer wieder gesehen, je länger ein Reglement in der Formel 1 ist, desto enger werden dann auch wieder die Abstände. Wann das kommt, wie das ist, keine Ahnung. Jetzt ist der Abstand riesengroß und ich glaube auch, dass das bis Ende der Saison so bleiben wird. Vielleicht nicht so dominant, wie der Christian gesagt hat, als wir es jetzt in Spa gesehen haben. Es wird andere Rennen auch wieder geben. Aber ich glaube, Red Bull hat dieses Auto oder dieses neue Reglement im Moment so verstanden wie kein anderer im Moment. Und davon zehren sie einfach und das nützen sie aus.
Ja. Ja, also das ist auffällig, Christian, das wirst du auch so sehen. Also das Reglement wird wahrscheinlich von keinem so gut angewandt wie von Red Bull. Ich würde aber trotzdem noch mal ganz kurz gerne bei Ferrari bleiben. Und was man nicht im Beitrag vorhin gesehen hat, dass Ferrari mit Leclerc ja auf die schnellste Rennrunde noch gegangen ist. Und das ging ja komplett schief.
Naja, gut, also erst noch mal der frühe Boxstopp, das war ein Dreck oder ein Visier in der hinteren Bremsbelüftung und deswegen ist die Bremstemperatur nach oben durch die Decke und deswegen blieb denen gar nichts anderes übrig, als das zu machen. Okay, ist blöd gelaufen, war aber so. Dann ist Ferrari ja das ganze Jahr immer eigentlich so ein bisschen unter Beschuss, ja, die machen immer die falsche Strategie und das ist alles immer eine Lachnummer. Also so blöd sind die auch wieder nicht. Da kommt halt schon auch ein bisschen Pech dazu. Und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Die Situation gegen Rennende war durchaus legitim. Bei, ich sag mal, 20 Sekunden Vorsprung auf den Alonso einen Boxenstopp zu machen, weiche Reifen drauf und versuchen, die schnellste Rennrunde zu fahren. Denn die gibt eben einen extra Punkt. Ich fand das eigentlich eher positiv, dass man sich nicht geschlagen gibt und sagt, es ist eh alles wurscht und wir sind eh geliefert, ja. und sozusagen.
Sondern jetzt probieren wir
nochmal was. Jetzt probieren wir nochmal was und so weiter. Das finde ich schon gut, dass das dann so blöd gelaufen ist, weil der in der Boxengasse zu schnell gefahren ist und da wieder die 5 Sekunden abgezogen gekommen. Das ist alles blöd und ja, es ist ein bisschen dumm gelaufen, aber das als Ferrari hat sie nicht mehr alle hinzustellen, fände ich jetzt. Generell ist Ferrari da sehr unter Beschuss, ja. Und da finde ich, ist man oft auch ein bisschen zu streng. Also das sind manche Sachen sicher schiefgelaufen, aber nicht alle waren jetzt, sagen wir mal, völlige Fehlentscheidung. Yeah.
Und Karl, dann ist natürlich abschließend zu diesem Themenkomplex jetzt die Frage, es geht natürlich jetzt heiß her, wer überhaupt diesen zweiten Rang dann belegt, denn der wird wahrscheinlich der größer umkämpfte sein am Ende.
Sieht so aus im Moment.
Jetzt ist Leclerc da auch noch zurückgefallen. Wen siehst du vorne? Ist insgesamt Red Bull einfach nicht zu schlagen in dieser Saison?
Ich glaube, diese Dominanz, die wir von Verstappen und Red Bull jetzt in Spa gesehen haben, ich glaube wirklich, die sind die großen Favoriten für den Weltmeistertitel, keine Frage. Perez hat schon immer den konstanten Abstand zu Verstappen, muss man sagen. Es waren ja auch, glaube ich, jetzt im Qualifying von Spa wieder 6-7 Zehntel. Also ich glaube, Perez muss sich schon strecken dann, um vor den Ferraris zu sein. Und schauen wir mal, was Mercedes noch in seinem Auto, in ihrem Auto findet. Also ich glaube nicht, dass Perez automatisch jetzt schon Vize-Weltmeister ist. Ich glaube, da muss er sich schon sehr anstrengend und es muss sehr, sehr, sehr gut laufen finden.
Ja, wir schreiben die Saison noch nicht ab. Wir wollen ja hier auch noch ein bisschen was diskutieren, obwohl man gesehen hat nach der Sommerpause, also keiner hat so eine Dominanz hingelegt wie Max Verstappen im Red Bull. Aber Silly Season ist natürlich ein Thema, das uns auch viel Diskussionsstoff liefert. Und da war natürlich die Cockpit-Besetzung das Thema des Sommers. Fahrerkarussell hat ja nochmal einen neuen Anschub bekommen durch das vorzeitige Ende von Daniel Ricciardo bei McLaren. Diesen ganzen Komplex wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Mit Sebastian Vettels Bekanntgabe, seine Formel-1-Karriere zu beenden, begann in der Königsklasse auch das Wechselkarussell immer schneller in Gang zu kommen. Die nächste Hiobsbotschaft, dann die Personalie Daniel Ricciardo. McLaren teilte mit, sich am Ende der Saison trotz laufendem Vertrag vom Australier zu trennen. So wurden binnen kürzester Zeit 2 Formel-1-Cockpits frei und die Gerüchteküche begann zu brodeln. Das Cockpit von Sebastian Vettel wurde bereits von Fernando Alonso übernommen. Nach dessen Rücktrittserklärung kamen dessen Arbeitgeber Aston Martin und der Spanier zu einer überraschend schnellen Übereinkunft. Somit war diese Option für Mick Schumacher, dessen Zukunft und Vertragsverlängerung bei Haas noch immer offen ist, relativ schnell vom Tisch. Das McLaren-Cockpit hingegen noch immer vakant. Das Ziel ist es, dass wir 2 Fahrer haben, die es immer schaffen, das Maximum aus dem Paket zu holen, das wir ihnen geben, sagt McLaren-Motorsport-Ingenieur Andreas Seidel. Obwohl sich Seidel und McLaren bedeckt halten, ist die Wunschlösung aber längst ein offenes Geheimnis. Alpinfahrer Oscar Piastri. Das 21-jährige Talent gewann auf Anhieb die Nachwuchsklassen Formel 3 und Formel 2, bevor er 2022 Formel 1 Reservefahrer bei Alpine wurde. Piastri lehnt Anfang August eine Beförderung in der nächsten Saison für sein Team in der Formel 1 zu fahren ab. Nach der Formel 1 Sommerpause startet also nicht nur die Formel 1 in die entscheidende Saisonphase, es beginnt eben auch die entscheidende Wechselphase. Und Daniel Ricciardo? Zac Brown würde den Australier gerne halten, denkt dabei allerdings an Serien wie IndyCar, Extreme E oder die Formel E, wo das Team bereits fährt oder bald fahren wird. So könnte der Kampf um die Cockpits in den kommenden Wochen vielleicht sogar spannender werden als die diesjährige WM-Entscheidung selbst.
Ja, dieses Fahrerkarussell ist auf jeden Fall hochinteressant. Und wenn wir einmal bei Daniel Ricciardo und McLaren bleiben, also man setzt da einen der populärsten Formel-1-Fahrer vor die Tür. Kai, warum glaubst du, hat dieses Kapitel nicht funktioniert?
Vielleicht ist Lando Norris zu schnell. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sich mit dem Auto, mit dem Konzept dieses Autos nicht anfreunden können. Es hat schon manchmal Hochs gegeben, wo man sich dachte, so, jetzt ist er soweit. Er ist mit dem Auto jetzt so weit, dass er auch schnell genug sein kann. Dann hat es wieder Rückschläge gegeben. Das Team selber kann ja das genauer analysieren. Die haben alle Daten, die haben alle Informationen drüber. Und ich glaube, die haben nicht mehr das Vertrauen gehabt, dass er, wie das Team sagt, 2 Fahrer auf dem gleichen Niveau, um den gleichen Erfolg einzufahren.
Ja, Christian, also Sebastian Vettel, der mit ihm bei Red Bull gefahren ist, sagt, McLaren hätte da tatsächlich versagt. Das ist deutlich, aber auch da nochmal die Frage, war es der Lando Norris-Schatten? Haben Mensch und Maschine nicht zusammengepasst? Was war das Problem?
Also McLaren hat ganz sicherlich nicht versagt. Man hat sich extreme Mühe gegeben, dem Daniel Ricciardo das zu geben, was er braucht. Jeder Fahrer hat ja so ein bisschen Geschmackssache, hätte gern das Fahrverhalten so oder so. Da hat man sich große Mühe gegeben, auch in der Analyse dessen, wo er im Vergleich zu Lando Norris Zeit verliert. Da hat man wirklich 2 Jahre lang rumgedoktert und hat also mit großer Loyalität und Solidarität dem Fahrer gegenüber hier gearbeitet. Also das wäre in anderen Teams schneller so gewesen, dass man gesagt hat, der kann es halt nicht weg, braucht man 9. Die haben sich da, finde ich, schon gut verhalten. Das sieht man auch daran, dass Daniel Ricciardo auch gesagt hat, dass ich sage mal auf eine Stufe gestellt hat, auch mit seiner Meinung. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Und damit hat er auch zugegeben, dass er bestimmte Sachen nicht auf die Reihe bekommen hat. Das werden wir im Winter, werden wir das schon rausfinden, wenn wir mal mit den Beteiligten reden dürfen und die da auch ein bisschen gesprächiger werden. Ja. Da gibt es mit Sicherheit handfeste Gründe. Und deswegen war klar, dass das sich trennen muss.
Eigentlich. Ist natürlich hochinteressant, hat natürlich schon für einen Knall gesorgt, diese Info. Er selbst sagt ja, er will eigentlich nur in der Formel 1 bleiben oder vielleicht eine Pause machen. Also man weiß noch gar nicht, wie es für ihn weitergeht. Was glaubst du, was sagt dein Gefühl? Findet er noch ein Cockpit?
Ich glaube, es wird schwierig, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht, wie weit da schon Gespräche sind. Nur wo will er hin? Wo soll er hin? Hä?
Alpine wäre dann die Möglichkeit?
Alpine, ja, aber ich glaube, um den Platz reißen sich viele Fahrer im Moment, weil ja alle davon ausgehen, dass Oscar Piastri vielleicht nicht bei Alpine bleibt, sondern eben zu seinem Lieblingsteam McLaren wechselt. Es gibt einen anderen Alpine Junior, Jack Lawson, Sohn von dem ehemaligen Motorradweltmeister. Ich glaube, der hat jetzt in Spa gerade wieder tolle Leistungen im Nachwuchsbereich gebracht. Vielleicht wird der vor Alpine hochgezogen.
Ja, und
es gibt natürlich auch Mick Schumacher, es gibt viele, die weiter in der Formel 1 einen Platz suchen, einen Platz haben wollen.
Ja, also das hast du auch Oscar Piastri angesprochen, Christian.
Aber eins möchte ich nur sagen, Daniel Ricciardo, vielleicht hat er Chancen, ich würde es ihm wünschen, ich war immer ein großer Fan von ihm, weil er war schnell, er ist eine strahlende Figur in der Formel 1 und er war immer ein Fahrer, der überholen hat können, meiner Meinung nach. Er war immer für Überholmanöver gut, die aber ohne eine Kollision ausgegangen sind, sondern einfach nur die Platzverbesserung waren. Also Daniel Ricciardo hat jahrelang in der Formel 1 tolle Leistung gebracht. Also ich würde es ihm wünschen, dass er weiterfahren kann, wenn
ja,
er will. Ja?
Ja, definitiv eine Bereicherung für die Formel 1. Und Piastri, der eben ja, ein bisschen für Wirbel gesorgt hat, Christian, dadurch, dass er Alpine versetzt hat und auf dem Weg, sage ich mal, zu McLaren ist. Geht das für ihn so aus, wie er sich das vorstellt?
Also dazu muss man ganz kurz noch mal Revue passieren lassen, was der Bursche eigentlich veranstaltet hat. Der Piastri ist ein junger Mann, der zugegeben genial durch die Nachwuchsklassen gekommen ist. Solche Talente kommen in der Formel 1, ich sag mal, alle 5 bis 10 Jahre mal an. Und deswegen ist er natürlich ein heiß begehrter Mann. Sein Manager heißt Mark Webber und der hat ihn bei Alpine, also bei Renault eigentlich ja untergebracht und damit war garantiert, dass er in den Formeln gut finanziert in den besten Teams fahren kann, dass er parallel in die Formel 1 Entwicklung mit einbezogen wird und dass er vor allem in diesem Jahr schon, ich glaube, 5.000, 6.000 Kilometer Formel 1 gefahren ist, genau. Mit einem 2 Jahre alten Auto. Also die haben Millionen da reingesteckt in den Burschen. Aber die wussten warum, weil das wirklich ein sagenhaftes Talent ist. Wie es nicht alle Tage kommt. Mhm. Und die Tatsache, dass er dann, natürlich in Absprache mit Mark Webber, da so hoppla hopp gesagt hat, nein, also ich fahre gar nicht, da hat es mich jetzt auch vom Stuhl gehauen, als ich das gehört habe.
Vor allem, weil Alpine das Ganze schon verkündet hatte.
Also erstmal, bevor man sowas verkündet, ist ja erst einmal wichtig, der Bursche muss ja unter Vertrag sein, sonst investiere ich doch nicht ein paar Millionen oder viele Millionen Euro in seine Karriere, wenn ich hinterher nichts habe von dem. Da muss also irgendwo ein Fehler im Vertragssystem gewesen sein, sonst hätte man ja auf der Piastri-Seite den Ausstieg nicht gewagt. Mhm. Jetzt ist natürlich die erste Frage, bevor wir zum nächsten Thema kommen, das direkt da dran hängt. Die erste Frage ist natürlich, ja, wieso will denn der da gar nicht fahren? Das ist doch ein super Team. Das ist doch eigentlich für einen Nachwuchs.
McLaren
ja, aber der Alpine ist ja momentan das bessere Auto.
Beste ist vor McLaren, ja.
Ja, Alpine ist vor McLaren. Ja. Also, das fragt man sich. Der Grund kann nur an der Tatsache liegen, dass man ihn aus den Fängen, die des vertraglichen Fängen, rauskriegen will. Ganz einfach deswegen, weil man glaubt, dass der sonst die nächsten 5 Jahre dort, ich sage jetzt einmal in Anführungszeichen, verhungert und sicherlich nicht bei Ferrari oder bei irgendeinem, sagen wir mal, Two-Digit, also zweistellige Millionenbeträge, Einkommensthema landet. Und deswegen, glaube ich, hat man diesen Schritt gemacht. Ob das klappt oder nicht klappt, werden wir sehen.
Aber schon sehr einflussreich zu sein.
Und eins darf man auch nicht vergessen, alle Welt spricht, Piastri fährt bei McLaren. Ja klar fährt er bei McLaren, falls das vertraglich auch so ist, wie Mark Webber das gelesen hat. Das wissen wir ja nicht, wir haben den Vertrag ja nicht gelesen. Da gibt es ja noch einen, der Alex Palou. Schon mal gehört?
Schon mal gehört?
IndyCar-Champion. 23 Jahre alt, Spanier. Der ist der andere, der dort bei McLaren gehandelt wird. Also, den gibt es schon also, auch.
Habt, na eben, und jetzt habt ihr beide eben auch noch zwei Namen reingerufen, die da eben auch noch eine Rolle spielen. Und ich möchte gerne noch über Mick sprechen, denn seine Zukunft ist auch noch nicht gewiss. Und Alpine, McLaren wären ja auch für ihn hochinteressante Rennställe.
Für ihn, ja, ja.
Für ihn aus seiner Sicht. Wie seht ihr seine Chancen zu wechseln? Das ist ja momentan alles noch unsicher. Karl,
sag du.
Karl, sag du mal erstmal, was bleibt er bei Haas? Hat er da überhaupt noch die Chance?
Ich finde es immer schlecht, dass bei Haas diese Diskussion so offen geführt wird. Mhm. Wenn Sie nicht zufrieden sind mit ihm oder wenn Sie irgendwas zum Aussetzen haben oder wenn er irgendwas glaubt, der Herr Steiner, er soll es anders machen, dann würde ich das mir wünschen als Fahrer oder würde es als Team so machen, würde es intern besprechen. Ich würde schon sagen, okay, das und das musst du erreichen, das mit dem und dem sind wir nicht zufrieden. Aber das schon davor an die große Glocke zu hängen, bringt so einen jungen Mann, der sicher heuer den einen oder anderen Fehler gemacht hat, Fehler, die sich sehr viel Geld gekostet haben mit den Crashs in Saudi-Arabien, in Monaco etc., aber dann auch wieder gute Leistungen gebracht hat. Und wenn du irgendeine Art von Interesse hast, mit dem Mann weiterzuarbeiten, dann halte das ruhig, versuchen aufzubauen, versuchen zu unterstützen und versuchen so zu seiner Leistung zu bringen. Ja. So, wenn das öffentlich diese Kritik öfter gekommen ist oder diese Aussagen, wir haben überhaupt keinen Grund, jetzt Verhandlungen einzugehen etc., weiß ich nicht, ob es da überhaupt eine Chance bei Haas noch gibt.
Christian, ist da schon viel kaputt gegangen?
Da gehören aber zwei dazu. Da gehören zwei dazu. Die Stichelei an dem Team kam ja durchaus auch von der Seite des beteiligten Piloten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist gerade im Umfeld, ist diese Situation schon ein bisschen aus den Händen geraten, aus den Fugen geraten, weil ich habe, wenn du dich erinnerst, hier in der Sendung Anfang der Saison gesagt, ich würde mal an Mick Schumachers Stelle mit Haas Friede, Freude, Eierkuchen machen. Mhm. Denn das wird eigentlich der einzige Drive sein, den er nächstes Jahr kriegen wird. Denn so gern ein Mick Schumacher bei McLaren fährt, McLaren braucht kein Mick Schumacher. Da gibt es andere Alternativen, die viel für
also
McLaren
nicht realistisch,
viel, viel attraktiver sind. Und das Gleiche gilt für Aston Martin, haben wir ja gesehen. Dort war der Alonso sofort unter Vertrag, wenn man Alonso kriegen kann. Ist eben, das ist das Blöde, ja, das haben wir ja auch erlebt in unserer Formel-1-Karriere. Da ist halt ein Star schneller im Cockpit als ein junger Mann. Außer du bist eben so outstanding, sagenhaft wie so ein Piastri oder wie ein Leclerc war oder wie ein Verstappen war. Und das sind genau die Probleme, die der Mick jetzt haben wird. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das Team, der Günther, der Mick, die alle mal irgendwie ein bisschen entspannt sind und sich aneinander anfreunden und dann nächstes Jahr noch mal gemeinsam weiterfahren. Weil ganz ehrlich, besonders viele Alternativen sehe ich nicht. Was gibt es denn noch beim Sauber? Der chinesische Fahrer ist eigentlich sehr gut gefahren. Der Walter ist sowieso unter Vertrag. Bei Williams gibt es eine Möglichkeit. Ja, ist richtig. Okay. Bei Latifi. Aber der Latifi hat natürlich schon einen guten Vorteil. Der hat eine ordentliche Kriegskasse, die er da mit ins Team bringt. Also es ist so.
Du sagst eigentlich, die einzige Chance ist, bei Haas zu bleiben. Würde, und deswegen ja. sollten sie sich gut verstehen. Ja. Sonst wäre nämlich die andere Option, dass er erstmal
Pause macht. Ja. Und das wäre wirklich unangenehm, weil das würde mich, da wäre ich jetzt echt sehr unglücklich drüber. Ja. Weil der Mick hat ja sehr gut dazugelernt und ist ja auch ein Fahrer, der in die Formel 1 gehört. Ich meine, er hat die Formel 2 gewonnen. Solche Leute gehören in die Formel 1, basta. Aber es ist nun mal so, der Karl und ich, wir haben auch in die Formel 1 gehört und trotzdem sind wir rausgepurzelt aus irgendwelchen Gründen.
Ja,
naja, war doch so. Und deswegen dürfen wir jetzt sagen, wir würden dem Mick die Daumen drücken, dass er weiterfahren kann und am besten fährt er gleich beim Haas weiter, da weiß er schon, wie es geht.
Da bin ich doch froh, dass ich euch als Experten hier mit in der Runde sitzen habe, die diese Meinung dann auch vertreten. Insgesamt war es ja eine besondere Woche für Mick und seinen Vater Michael. Wir erinnern uns, vor 30 Jahren, da hat Michael den ersten Formel-1-Sieg in Spa geholt. Und am Mittwoch fand zu seinen Ehren und für seine Stiftung wieder das große Benefizspiel Champions for Charity statt mit den Gastgebern Mick Schumacher und Dirk Nowitzki. Und wie wir gerade auch gesehen haben, ein großes Aufgebot an Stars, an Olympioniken, an Weltmeistern, also wirklich viele, viele hochrangige Sportler, die dafür einen guten Zweck gekickt haben. Und Mick, das schauen wir uns jetzt einmal nochmal an, der ist ein richtig guter Fußballer. Der hat nämlich 3 Buden gemacht und ein Tor vorbereitet. Da sehen wir ihn, wie er sich gegen Dirk Nowitzki, der im Tor stand, durchgesetzt hat. Am Ende ging es 11-10 aus. Wir waren live vor Ort von Sport1. Ich durfte dieses Spiel begleiten am Mikrofon und ich war baff erstaunt, das muss ich jetzt mal an euch Motorsportler weitergeben, wie gut die beiden, also auch Mick und Sebastian, die haben ja in einem Team gespielt, wie gut die Fußball spielen können, Karl.
Bewegungstalente.
Aber die kicken, glaube ich, auch so zum Warmwerden immer mal wieder gerne hinter den Kulissen, oder?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube, mittlerweile bei mir war das anders. Ich habe gar nichts gemacht, aber heute dann sie Seilspringen, Jonglieren, alles Mögliche. Dann sie Fußballspielen auch, ja.
Vor allem Christian brauche ich gar nicht fragen, ne? Du mit Fußball.
Ja, Fußball. Ich finde Fußball ein Faszinosum und auch eine ganz tolle Sportart. Und die ist ja auch so furchtbar populär, dass man sie kaum vermeiden kann. Und genau da, daran scheitere ich immer. Und deswegen kann ich zum Thema Fußball beim besten Willen nichts.
Das müssen wir auch nicht machen. Wir wollen nämlich eher wieder sportlich werden. Und auch da habe ich die beiden nämlich zu ihrer Zukunft im Fußballumfeld, aber zumindest Formel 1 thematisch gefragt.
Die Fans würden dich ja liebend gerne auch mal in einem Formel 1 Team sehen. Soweit wird es also nicht mehr kommen. Sebastian, du wirst wahrscheinlich nicht eine Fußballerkarriere danach anstreben. Hast du dir schon Gedanken gemacht, was danach kommen soll? Weil deinen Abschied hast du ja schon angekündigt.
Schiedsrichter vielleicht, hatte heute unheimlich viele Komplimente. Unheimlich viele Komplimente bekommen, also natürlich nicht ernst, aber sehr viele Komplimente dafür bekommen, dass ich so viel gelaufen bin. Und ich glaube, der Schiri muss ziemlich viel laufen,
ja.
Was für mich mit dem Aktiven, glaube ich, ja, wird das. Aber ja, ich habe viele Ideen, ist natürlich toll, wenn man ja auch wie an einem Tag wie heute so viele Leute kennenlernen darf und gemeinsam am Platz stehen darf. Ich glaube, daraus ergibt sich dann für die Zukunft immer was.
Ja.
Und natürlich dem Mick die Daumen drücken, ganz klar.
Ja, das ist so. Mick, also Sommerpause. Man hat gemerkt, du bist topfit. Also du hast ja echt deine Athletik unter Beweis gestellt. Jetzt geht's weiter mit der Formel 1 in Spa. Was hast du dir vorgenommen? Und vor allem, jeder wartet. Ja, wie sieht's mit deiner Zukunft aus? Kannst du uns da schon was sagen?
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Rennen. Wie gesagt, wir haben jetzt 3 Rennen hintereinander. Zum Glück noch mit dem Sepp dabei. Also wir haben noch ein paar Rennen zusammen, wo wir Rennen fahren können und hoffentlich Spaß haben können. Ja, und was die Zukunft bringt, müssen wir noch schauen.
Ah, da hat er sich nichts rauskitzeln lassen, ja. Aber sie genießen die Rennen zusammen und haben auch das Fußballspielen zusammen genossen. Also Schiedsrichterkarriere haben wir uns vermerkt bei Sebastian Vettel. Aber da merkt man, Christian, der wirkt für mich oder auf mich sehr gelöst. Hat heute ja auch Platz 8 belegt. Sebastian Vettel ist von dem was abgefallen und er genießt jetzt ein bisschen seine Abschiedstournee.
Also abgefallen ist von dem nichts, glaube ich. Der fährt einfach sein Ding und genießt das Rennen, so wie er es vorher
in
auch genossen hat.
In seinem Auftreten hatte ich schon so den Eindruck, dass er noch.
Hast du den Eindruck?
Ja, meinen Eindruck kann ich also hier tatsächlich so teilen. Aber
ich glaube es dir. Also ich sage mal so, mein Eindruck ist eigentlich eher, dass er diese ganze Thematik des Rücktritts und des, seine neuen Aufgaben, neuen Ziele, die er besprochen hat, ja schon längst definiert hat. Und irgendwann einmal das Timing hinkriegen musste, ja, irgendwann muss ich dann auch mal machen. Und das ist passiert. Vielleicht hast du da recht. Das ist sicher schön für ihn. Es ist schön, wenn man eine Zukunft hat, auch als aktiver Sportler, wenn man seine aktive Karriere beendet und danach, sage ich jetzt mal, nicht alles aufhört, sondern dass man da einen klaren Plan hat, wie es weitergeht. Das ist sicher.
Ja, einmal kurz, bevor wir in die Pause gehen, welchen Eindruck macht er auf dich im Moment?
Sehr entspannt, wie man das sieht beim Fußballspiel. Mit einer sehr guten Leistung jetzt in Spa. Ich würde sagen, er hat die erste Runde des Rennens so eine Alonso-Runde hingelegt, weil er ist auch bekannt dafür, dass er viele Plätze gut macht und ist dann sehr stark gefahren, würde ich sagen, mit den späten Boxenstopps. Also Sebastian Vettel ist nicht umsonst vierfacher Formel-1-Weltmeister und hat heute wieder gezeigt, dass er auch mit diesem Auto Aston Martin, wo ja wirklich nichts zu erwarten ist im Moment, fehlerlose Leistungen bringt. Aber wie der Christian schon sagt, ich glaube, er ist jetzt so lange in der Formel 1, er hat so viel Erfolg gehabt, hat er dann einige schwere Jahre gehabt oder schwierige Jahre gehabt und irgendwann schließt er ab mit dem Ganzen. Ne? Mhm. Da wird es jetzt einfach nur mal, ja, vielleicht, wie er sagt, mit Spaß und Freude zu Ende bringen und dann ist das Lebenskapitel wahrscheinlich abgeschlossen.
Und dann sitzt er hoffentlich auch mal wie ihr hier als Experte bei uns. So, Christian, du wirst uns gleich mitteilen, wie es denn auf dem Nürburgring war bei der DTM. Also das noch Thema bei uns, da hat ja eine Bruderpaar jubeln dürfen. Da sehen wir die beiden Van der Lindes. Also das am Samstag. Wir gucken aber auch auf das Rennen von heute und haben dazu auch noch die WRC im Programm. Finnland und Belgien waren da Stationen. Also drücken noch ordentlich aufs Gas hier im AVD Motor- und Sportmagazin. Das ist schön, oder wie die sich da immer machen. Ja, also tolle Bilder haben wir gleich noch für Sie, liebe Zuschauer. Bis gleich.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Und damit sind wir zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Wie gewohnt mit Christian Danner und heute ist Kai Wendlinger unser Gast und wir wollen über den Einstieg von Audi in die Formel 1 sprechen. Das war die große Meldung der vergangenen Woche, also ab 2026 sind die Ingolstädter mit dabei. Welche Bedeutung hat das für die Formel 1?
Ich glaube, dass die Formel 1 die letzten Jahre viel richtig gemacht hat, dass ein Hersteller wie Audi das Interesse hat, in der Formel 1 mitzumachen.
Wie würden Sie das, Christian, denn, sage ich mal, handhaben? Wie würde das Ganze...
Gut, die Pressekonferenz war ja relativ klar und da wurde nicht besonders viel gesagt. Da wurde gesagt, dass man für die Saison 2026 dem neuen Reglement entsprechend einen Formel-1-Motor bauen wird. Dazu noch als Erläuterung, das neue Formel-1-Reglement für die Motoren ist nicht nur ein neues technisches Reglement, sondern auch ein dazugehöriges sportliches Reglement und ein finanzielles Reglement, da ist nämlich ein Budget-Cap drauf auf den ganzen Dingen. Natürlich, ein neuer Motorenhersteller darf mehr Geld ausgeben als ein existierender. Aber ich sage es mal so, das ist schon eine außerordentlich ambitionierte Aufgabe, die man sich da vorgenommen hat. Denn der Verbrennungsmotor ist doch in großen Teilen vergleichbar. Mhm. 1,5 Liter Sechszylinder Turbo. Der dann auch mit synthetischem Sprit, also mit E-Fuels, betrieben wird. Aber die MGUH, also der kleine der Elektromotoren, fällt weg, dass die Komplexität etwas reduziert. Aber das, ich sag mal, CURS-System, also ein Elektromotor mit Batterie, der Zusatzleistung einspeist ins System, ein Hybrid als solches, das ist einer der Gründe, warum Audi gesagt hat, das ist modern, das machen wir, da zeigen wir, was wir können.
Ja.
Aber das war alles, mehr haben Sie nicht gesagt.
Das war erstmal alles und jetzt wird spekuliert, wie es dann eben darüber hinaus weitergehen wird. Also erstmal natürlich aus deutscher Sicht super spannend. Sie haben ja angekündigt, da soll es dann eventuell auch einen deutschen Fahrer geben. Vielleicht gibt es dann auch wieder einen Deutschland-Grand Prix. Also steht alles noch in den Sternen. Aber natürlich erstmal eine große Euphorie rund um diesen Einstieg. Wobei man sich eben fragt, da ist jetzt Sauber auch mit im Gespräch, dein ehemaliges Formel-1-Team, ob man da eventuell, wie auch immer, zusammenarbeitet oder mehr. Was glaubst du, was ist da möglich, was macht Sinn?
Ich glaube, das pfeifen die Sports im Moment vom Dach, dass das Sauber der Partner werden wird oder vielleicht vor einer Übernahme steht, dass Audi das dann wirklich alles in Alleinregie macht und das nicht mehr Alpha Sauber oder sonst irgendwas, sondern nur mehr Audi. Das ist das, was die Gerüchte sind, aber was da wirklich schon entschieden ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn Audi diesen großen Schritt macht, als Motorhersteller in die Formel 1 zu gehen, glaube ich nicht, dass sie das nur als Motorenlieferant machen werden. Also ich glaube, dass da mehr draus wird, dass es ein ganzes Team dann sein wird. Und da wäre vielleicht einfach die Nähe, der Standort hin will, also der Standort Schweiz von dem Sauber-Team und auch die Nähe zu Ingolstadt oder die Nähe zu Neustadt an der Donau, vielleicht sehr interessant für Audi.
Ja, und im Zuge dessen zeigen sich auch schon erste Reaktionen. Christian, wenn wir auf die DTM zu sprechen kommen, hat Rene Rast eben, wird das Team dann von Audi zu BMW wechseln, auch mit dem Hintergrund, dass dann eben sich der Audi-Fokus verlagert und er Le Mans fahren will, etc. Das glaubst du nicht?
Naja, gut. Also ich meine, man hat bei Audi ein Programm für Le Mans gestrichen und das, glaube ich, lag dem René ein bisschen im Magen und deswegen hat er sich da umorientiert oder andersrum gesprochen, man konnte ihm von Audis Seite kein Angebot machen, was attraktiv genug gewesen wäre. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das Formel-1-Thema ist schon, das ist schon eine echte Hausnummer, die da kommt und man muss sich natürlich auch fragen, wie realistisch ist das eigentlich, dass man so einen Motor auf die Beine bekommt und dass man eine der Karl hat gesagt, Partnerschaft, wahrscheinlich Übernahme. Natürlich ist das keine Partnerschaft, natürlich wird das eine Übernahme eines Formel-1-Teams, wenn es denn sauber wird.
Bist du dir da so sicher?
Naja, aber sonst funktioniert es ja nicht. Du kannst ja nicht, das wäre ja das Beispiel damals BMW und Williams. Da hat der Williams gemacht, was er wollte und der BMW hat den besten Motor gebaut, den es gab und da hat man sich hat man immer aneinander vorbeigesprochen. Wenn du das ganze System kontrollierst, dann hast du, wenn du da an deinen eigenen Erfolg glaubst, auch die Möglichkeit, das zu steuern. Nur die Frage ist natürlich, ist es überhaupt möglich, so etwas in der heutigen Zeit unter den Budgetrestriktionen hinzukriegen? Und ich würde mal sagen, extrem ambitioniert ist das auf jeden Fall von Audi. Und dazu kommt noch eins, was ich immer so ein bisschen, ja, was mich ein bisschen besorgt ist. Anfang der 2000er Jahre hatten wir ja auch einen Herstellerboom in der Formel 1. Da hatten wir Toyota, Honda, BMW, Ferrari, Renault, was weiß ich, alles Hersteller, Ford, Jaguar, die da mitgemacht haben. Und was kam raus dabei? Ein komplettes Desaster, weil einer nach dem anderen wieder ausgestiegen ist. Und dann die Formel 1 am Boden lag. Das war echt nicht lustig. Weil die ganze Öffentlichkeit hat gesagt, ja, die ganzen Automobilhersteller verlassen die Formel 1. Und warum haben sie sie verlassen? Ja. Ja, ganz einfach, weil nun mal nicht jeder gewinnen kann. Aber die Motorsportleute haben den Vorstand natürlich jedes Mal verkauft, wir gewinnen.
Ja, natürlich. Also ich sehe schon deine Skepsis.
Das heißt, das ist etwas, das, nur, das ist Erfahrung.
Das ja, ist, ja, natürlich. Das wird dann eben auch die Zukunft bringen. Und ich würde an der Stelle aber jetzt trotzdem sagen, wir wechseln zur DTM, bei der du ja auch an diesem Wochenende warst. Und zum Einstieg gucken wir uns am besten mal die Rennzusammenfassungen an.
Beim Samstagsrennen am Nürburgring wird DTM-Geschichte geschrieben. Mit Sheldon und Kelvin van der Linde gibt es zum ersten Mal in der DTM einen Brüder-Doppelsieg. Sheldon auf 1, sein Bruder auf 2. Dabei sieht es am Nürburgring zuerst überhaupt nicht nach Fahren aus. Dichter Nebel, das Qualifying wird abgesagt, das Rennen vorerst verschoben. 3 Stunden später kann es dann aber doch losgehen. Beim Start fährt Philippe Fraga von Platz 6 auf 1. Schnell bildet sich ein Dreikampf zwischen Fraga, Mirko Bortolotti und Sheldon van der Linde. Bitter für René Rast, der Audi-Team-Abtfahrer, zwischenzeitlich auf Platz 4, wird in der 23. Runde von Laurens van Thor rausgeschoben und fällt auf Platz 13 zurück. Doch der rennentscheidende Crash passiert in der 30. Runde. Bei einem Überholmanöver knallt es zwischen Bortolotti und Fraga, der Nutznießer Sheldon van der Linde. Der Schubert-Motorsportfahrer gewinnt das Samstagsrennen vor seinem Bruder, der von Platz 13 sensationell auf 2 fährt. Was für ein Rennen für Lukas Stolz. Der 27-Jährige gewinnt das Sonntagsrennen am Nürburgring. Zum ersten Mal bei der DTM starten zwei Brüder von den ersten beiden Plätzen, Kelvin und Sheldon van der Linde. Zweiterer im roten BMW erwischt den deutlich besseren Start und fährt auf 1. Sein Bruder Kelvin im weißen Audi fällt relativ schnell auf 6 zurück. In Runde 5 knallt es dann plötzlich zwischen David Schumacher und René Rast. Beide scheiden aus. Es kommt zum Safety Car und zum Restart. Und genau von diesem Restart profitiert Lukas Stolz im gelb-blauen Mercedes. Er setzt sich an der Spitze fest und fährt das Rennen mehr als solide zu Ende. Besonders spannend wird es nochmal beim Kampf um Platz 4 zwischen Marco Bortolotti im grünen Lamborghini und Kelvin van der Linde. Doch beim entscheidenden Überholversuch will Bortolotti zu viel. Es kommt zum Kontakt und er fliegt raus und verliert wichtige Punkte. Am Ende jubelt Stolz. Die Gesamtwertung führt Sheldon van der Linde an, doch es bleibt nach wie vor spannend.
Natürlich.
Das ist es. Und hier wird schon diskutiert, ja, was der Bortolotti da verursacht hat oder nicht. Christian, du warst vor Ort. Klassisches Eifelwetter, ne? Aber lass uns mal auf die Van der Lindes zu sprechen kommen. Also Sheldon führt die Gesamtwertung an. Wie gehen denn die Brüder mit diesem Konkurrenzkampf um?
Ach Gott, das gibt's ja, ist ja nicht neu. Ja. Also die zwei kennen sich schon länger, wie du dir vorstellen kannst.
Gewandelt, ne, von der Platzierung.
Die sind beide schon zwei absolute Top-Piloten. Jetzt hat der Sheldon halt gerade mal, auch vom Auto her gesehen, bessere Karten als der Bruder. Und deswegen, letztes Jahr ist er ja mit einem sehr alten Auto gefahren. Deswegen, das passt schon alles so. Es ist in der Tat neu für die DTM, dass zwei Brüder da mal so gemeinsam vorne rumfahren. Ich finde das alles sehr, sehr nett und auch gut, weil es einfach zwei Top-Piloten sind, die wir auch schon mal hier im Studio hatten.
Auch sehr sympathisch.
Und die auch sehr nett sind. Und deswegen ist das ist eigentlich eine schöne Berge.
Genau. Und jetzt haben wir gesehen, es ist alles noch eng, Karl. Also Bortolotti haben wir angesprochen, Auer, Rast. Wer hat denn da jetzt noch die besten Chancen?
Ich glaube, sie sind noch drei Rennwochenende, also 6 Rennen, 150 Punkte. Ich glaube, Sheldon van der Linde ist im Moment in Führung, aber ein Ausfall, der direkte Konkurrent gewinnt, da sind schon wieder 25 Punkte weg. Also ich glaube, da haben wir noch genug Fahrer einige Fahrer die Chance für den Meistertitel. Und ja, wie man sieht, immer hart umkämpft und es geht um jede Kleinigkeit. Ich meine, du musst im Qualifying deine Reifen genau zur richtigen Zeit, am richtigen Punkt haben und hundertprozentig ausnützen in einer perfekten Runde. Man hat jetzt am Nürburgring gesehen, ich glaube, 28 Auto in 7 Zehntelsekunden. Mhm. Also wenn du irgendeinen kleinen Fehler machst, bist 15. oder vielleicht bist 5. Wenn du 5. bist, hast du eine Chance auf den Rennsieg. Wenn du 15. bist, dann kannst du das Rennen meistens schon wieder eher vergessen. Also es geht um jede Kleinigkeit und ich würde sagen, die, was das am besten wirklich auf den Punkt bringen, fehlerlos auf den Punkt bringen, der wird dann die Meisterschaft gewinnen.
Christian nickt. Und welche Visitenkarte hat Lukas Stolz abgegeben mit diesem Sieg heute?
Naja, das ist jetzt, sagen wir mal so, in der GT-Welt überhaupt kein Unbekannter. Ja? Das ist ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher, wenn auch noch sehr junger Mann, der ja im Siegerteam des vergangenen Jahres fährt. Also das ist ein Mann, den man auf der Rechnung haben muss. Aber um den Karl zu bestätigen, ja, der ist am Tag vorher 17. geworden.
Das ja? zeigt
nur, dass du mal siehst. Also das ist nun mal in der DTM im Moment bei dieser Ausgeglichenheit und auch bei diesem fahrerischen Standard, der natürlich wirklich, wirklich, wirklich toll ist, ist es halt so. Ja? Und da ist noch alles offen. Und die Problematik ist, dass es sich immer mehr darauf konzentriert, im Qualifying vorne zu sein. Und dann brauchst du noch das nötige Glück, dass nicht irgendwie mit einem blöden Safety Car oder irgendwie mit solche rennentscheidenden Kleinigkeiten, die so passieren, irgendwie unter die Räder gerätst. Und das Qualifying ist das A und O und dann passt es schon, außer du machst irgendeinen totalen Strategiefehler. Und
oder es fährt dich jemand von der Strecke.
Ja, okay, das hat der René, war da ziemlich bedient an diesem Wochenende, denn er ist ja zweimal abgeräumt worden. Einmal von dem Vantor, glaube ich, und einmal von David Schumacher. Das hat ihm gar nicht gefallen. Da hat er geschimpft wie ein Rohrspatz.
Ja, das glaube ich auch. So, und jetzt kommen wir zu den Autos, die sich überschlagen, Christian, wo wir gerade schon mal kurz reingespitzelt haben. Also Rallye-Weltmeisterschaft, da standen im August 2 Events an. Finnland und Belgien, einmal auf Schotter, einmal auf Asphalt. Und beide Male hat der Weltmeister von 2009 gewonnen.
Die FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen. Der 34 Jahre alte Ött Tänak ist in der Rallye-Weltmeisterschaft aktuell das Maß der Dinge und nebenbei auch noch der Partycrasher schlechthin. So schnappt er in Belgien dem Lokalmatadoren Thierry Neuville einen möglichen Sieg bei dessen Heimspiel ebenso weg wie zwei Wochen zuvor dem souveränen WM-Gesamtführenden Kalle Rovanperä bei dessen Heimrallye in Finnland. Doch in Belgien unterläuft dem bislang komplikationsfreien 21-Jährigen ein fataler Patzer. Eine Rechts-Links-Kombination unterschätzt einen Tick zu schnell rein in den Graben, in Führung liegend, die Crew unversehrt, aber raus im Kampf um den Sieg. Da waren diese beiden Kurven. Ich denke, dass ich die zweite zu optimistisch notiert hatte, nur als eine leichte Kurve. Bin dann zu schnell reingekommen und dann im Straßengraben gelandet. Im weiteren Verlauf der Ypres-Rallye in Belgien kommt Lokalmatador Thierry Neuville immer besser in Schwung. Dominiert seit Freitagnachmittag und ist in Führung liegend auf dem Weg, den Heimsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Doch auf der vorletzten Prüfung am Samstag ist es ebenfalls ein minimaler Fahrfehler. Naja, das war eigentlich eine ganz einfache, langsame Linkskurve auf sehr rutschigem Asphalt. Ich war mächtig überrascht, wie viel Dreck die Autos vor mir dort hinterlassen hatten. Auch meine Streckenspione hatten das nicht mitbekommen. Und so hat das Auto extrem untersteuert und ich bin im Straßengraben gelandet und damit war es vorbei für uns. Und bei solchen unvorhersehbaren Ereignissen musst du dann zur Stelle sein, wie eben Ött Tänak. Von Beginn an schnell in Belgien mit technisch dem immer wieder schwächelnden Hyundai i20, aber fahrerisch derzeit sowas wie in der Form seines Lebens. Es muss für dich doch auch eine gewisse Genugtuung sein, deinen Teamkollegen Neuville hier bei seinem Heimspiel zu schlagen, oder? Nein, keineswegs. Ich muss sagen, der Sieg hier ist für uns eine Riesenüberraschung. Im Endeffekt wie zuvor in Finnland. Da sind wir ohne Erwartungen quasi wie aus dem Nichts gekommen. Aber irgendwie kriegen wir es am Rallye-Wochenende hin, dass wir am Ende ganz oben stehen. Genauso wie zwei Wochen zuvor beim High-Speed-Shotter-Event in Finnland. Auch da war Tänak lange Zeit nicht mit seinem Auto zufrieden, ignorierte es und triumphierte in den finnischen Wäldern. Dabei hatten alle ihre Einsätze auf den Lokalmatadoren Kalle Rovanperä platziert, der am Freitag mit der schlechtesten Startposition auf die zum Teil rutschigen Schotterprüfungen ging, dennoch schnell und zum Teil aber auch glücklich war, nicht von der Piste abgegangen zu sein. Ja, wir haben alles probiert und sind glücklich, dass wir im Ziel sind. Ich hatte einen Fehler im Aufschrieb. Das war ein Tick zu schnell mit zwei Reifen neben der Prüfung, aber so ist es eben in der Rallye manchmal. Wir sind hier also alles okay. Eine Show der ganz besonderen Art lieferte unfreiwillig der Finne Esa-Pekka Lappi, 31 Jahre alt, der sich in diesem Auto mit Weltmeister Sébastien Ogier abwechselt. Nach einer Dreifachrolle auf der vorletzten Finnland-Prüfung läuft sein Toyota Yaris noch und so kommt er zwar ohne Windschutzscheibe, aber verdient und glücklich hinter Kalle Rovanperä auf Gesamtrang 3. Genauso übrigens wie auch in Belgien, dort aber mit dem Takt im Fahrzeug und hinter Teamkollege Evans. Erfreulich noch aus Hyundai-Sicht der vierte Platz von Youngster Oliver Solberg. Nach Ausfall in Finnland die beste Karriereplatzierung für den 20 Jahre alten Sohn von Rallye-Weltmeister Petter Solberg von 2003.
Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen.
Franzosen, halt. Immer wieder spektakulär. Aber ist es nicht Wahnsinn, mit einem komplett kaputten Auto noch weiterzufahren?
Solange sie die Räder drehen, ist es weiter von bis zum nächsten Servicestelle.
Er kam ins Ziel, immerhin. So, meine Herren, jetzt dürfen wir uns schon mal mit folgenden Autos anfreunden. Alle Liebhaber für historische Autos. Guckt euch das mal an. Ihr dürft mir gerne helfen. Wo befinden wir uns da zeitlich?
Das ist der... Achso, zeitlich? Oh, das ist eine bunte Mischung, aber jedenfalls sind wir am Nürburgring.
Ja, am Nürburgring, das stimmt. Und zwar ist es der Rallye Grand Prix, also Oldtimer Rallye.
Nix Rallye.
Damit AVD kann man nicht
Oldtimer Grand Prix, genau. So nennt man das Teil.
Sehr schön. Christian, mach du die Moderation.
Also, der AVD Oldtimer Grand Prix ist eigentlich die Veranstaltung für den historischen Motorsport. Und am Nürburgring findet da immer alle Jahre wieder eine großartige Veranstaltung statt. Und da schauen wir mal rein, oder?
Da schauen wir rein und zwar machen wir das nach einer kurzen Pause. Sehr schön gemacht.
Wieder Hyundai von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Christian Danner und ich haben heute Kai Wendlinger zu Gast. Und jetzt haben wir noch schöne Bilder für alle Motorsportliebhaber. Der Nürburgring ist ja eine historische Strecke und demnach die beste Kulisse für einen Oldtimer Grand Prix.
Am Fuße der Nürburg liegt die vielleicht bekannteste Rennstrecke Deutschlands, der Nürburgring. Hier findet seit fast 50 Jahren eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Freunde klassischer Automobile statt, der Oldtimer Grand Prix. Hier wird gefachsimpelt, geschraubt und gefahren.
Am Nürburgring finde ich das immer super. Vor allem, dass man hier auf alle Tribünen drauf kann mit den Karten, das finde ich einwandfrei.
Ich war jedes Jahr hier, bis auf diese Corona-Unterbrechung jetzt. Ne?
Also es ist also sehr nah alles immer, man kann überall hin. Finde ich toll.
Direkter geht's nicht.
Mittendrin im Getümmel der Automobilclub von Deutschland mit seiner Fahrerlager-Lounge.
Ja, wir sind, sage ich mal, sportlich sowie auch historisch schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und der AVD ist bereits seit 1976 hier oben engagiert. Der erste Oldtimer Grand Prix fand sogar 1973 schon statt. Dann ist der AVD dort mit eingestiegen. Und die Zuschauermassen und das Interesse, glaube ich, sagen, warum der AVD hier tätig ist. Es ist ein Stück automobiles Kulturgut, was wir versuchen auch zu bewahren und zu pflegen. Und Zehntausende von Zuschauern, die jedes Jahr hier zu der Veranstaltung kommen, glaube ich, unterstreichen das und stimmen dem zu.
Egal ob legendäre Cosworth-Formel-1-Fahrzeuge der 70er und 80er, Sportwagen und Prototypen der verschiedenen Dekaden oder Tourenwagen und GT-Heroen aus DRM und DTM, beim Oldtimer Grand Prix gibt es für jeden etwas. Pokale können die Fahrer in ihren Klassikern selbstverständlich auch gewinnen. Vielen geht es aber bei der Veranstaltung um den Austausch mit anderen und den Spaß am historischen Rennsport.
It's fantastic.
Es ist fantastisch. Die Auswahl an Fahrzeugen ist super, das Wetter ist super.
Die Rennen dauern je nach Fahrzeugklasse zwischen 25 und 90 Minuten. Auch wenn es sich bei den Autos um teilweise unersetzbare Schätze handelt, wird hart gekämpft und dem Gegner, zumindest während des Rennens, nichts gegönnt. Gefahren wird auf dem gut 5 Kilometer langen 1984 eröffneten Grand Prix-Kurs. So bleiben die Rennen auch für die Zuschauer spannend. Ebenso spannend ist die Nähe zu den teilweise sehr prominenten Rennfahrern.
Es ist einfach was ganz Besonderes, weil da kommen alle Fans hierher, die Benzin im Blut haben. Die tollsten Autos kannst du sehen, Formel 1, Tourenwagen, Prototyp, Sportwagen. Also es ist alles für jeden zu sehen und deswegen hat es auch so einen großen Erfolg.
Der Prinz tritt in der DTM Classic an, einer recht neuen Rennserie mit alten DTM-Fahrzeugen.
Die DTM Classic gibt es jetzt als neue Säule der DTM seit diesem Jahr. Und da haben wir zwei Cups gegründet, einen für alte DTM-Autos und einen für Autos der alten Rennsportmeisterschaft, wo es eigentlich keine Bühne gibt, keine richtige, keine Serie. Also wir haben zwei Serien in der DTM Classic. Hier hatten wir jetzt 33 Anmeldungen bei dem DTM Cup. Und im DRM Cup, die Autos sind ja noch seltener, noch älter, da haben wir so 24 Autos im Feld. Ich denke, das ist ganz gut und ist für die Zuschauer interessant, weil es sind wirklich spektakuläre Autos dabei.
Natürlich sind auch Markenclubs am Nürburgring vertreten. Und Hersteller Skoda, eigentlich eher für Vernunftfahrzeuge bekannt, hat zum Oldtimer Grand Prix eine große Auswahl historischer Fahrzeuge mitgebracht, die auch in einer Parade präsentiert werden.
Also Motorsportski ist mittlerweile 121 Jahre lang und wir haben beides. Wir haben sowohl eine große Tradition im Rallye-Sport als auch eine große Tradition im Rundstreckensport. Hier zum Beispiel haben wir ein Auto dabei, das ist mal hier auf der Langstrecke, Nürburgring Langstrecke eingesetzt worden und hierfür entwickelt worden. Wir haben aber genauso einen Skoda Sport bei, mit dem Skoda mal ein Le Mans am 24-Stunden-Rennen teilgenommen hat. Also insofern Beispiele für Rundstreckensport. Und wir haben aber unseren 130 RS dabei in der Rallye- und in der Rundstreckenversion. Insofern haben wir einige Meilensteine mit. Und freuen uns, dass wir die auch hier entsprechend zeigen können.
Auch nach 2 Jahren Zwangspause ist der Oldtimer Grand Prix auf dem Nürburgring die Veranstaltung, wenn es um historischen Rennsport geht. Und das aus mehreren Gründen.
Also es ist zum einen sicherlich auch in letzter Zeit ein Wirtschaftsfaktor geworden. Auf der anderen Seite wird hier natürlich gezeigt, was die technische Entwicklung und was das Design in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, gebracht hat an Fortschritten. Es ist schon enorm hier zu sehen, wie Fahrzeuge aus den 30er Jahren immer noch aktiv auf der Rennstrecke unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Nachhaltiges, wenn man gerade heute diese Vokabel verwendet.
Im nächsten Jahr findet bereits die 50. Ausgabe des Oldtimer Grand Prix statt.
Und habt ihr euch irgendwie zurückerinnert gefühlt an eure Motorsport-Anfänge? Seid ihr mit irgendeinem von diesen Autos schon gefahren?
Ja, der grüne BMW M3 mit Ding, das ist ein Alpina Auto, das bin ich in der DTM gefahren.
Guck mal an.
Ich finde immer wieder ein paar Autos, die kommen.
Also, sehr schön. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Aber wir wollen noch mal kurz vorausblicken. Sandford, das nächste Rennen ist natürlich dann für Max Verstappen großartig. Heim Grand Prix. Jos Verstappen wird uns danach zugeschaltet sein, der Vater. Also freuen wir uns sehr drauf. Was ist zu erwarten? Wird das eine klare Nummer? Du hast ja gesagt, Spa hat dem Red Bull sehr gelegen. Wie sieht es in Sandford aus?
Ja, Sandford ist von der Strecke eher andere Charakteristik. Auch sehr viele langsame Passagen. Aber ich glaube, die sind im Moment so gut in Form, dass er auch bei seinem Heim-Grand Prix absolut das Tempo machen wird und ganz vorne dabei sein wird. Bin ich mir sicher.
Christian?
Ich bin dabei, ich werde mir es anschauen. Ich kann nur sagen, dass der entscheidende strategische Durchbruch, den ich für mich beschlossen habe, ich habe ein Fahrrad gemietet. Weil irgendwie muss man da ja von hier nach da kommen, bei denen, weiß ich, 500.000 Fans, die dort aufschlagen werden. Und ich möchte dann irgendwann schon mal ins Hotel, mache ich mit dem Fahrrad schon gemietet.
Das habe ich ja, das ist ein schönes Schlusswort, das habe ich noch nie erlebt. Dich auf, wobei, du bist doch Rennsportler, aber sonst...
Doch, ich sitze öfter am Radl, als du denkst.
Gut, na, haben wir doch alle schon wieder was gelernt. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Karl, auch vielen Dank für deinen Besuch.
Danke sehr.
Wir hören uns dann, du bist in Sandford vor Ort. Und liebe Zuschauer, Sie sind hoffentlich um 21.45 Uhr nächsten Sonntag wieder mit dabei. Das war das AVD Motor- und Sportmagazin. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.